Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und ein spektakuläres Wochenende geht vorbei. Die Fan Days der LNR, die Fan Days im französischen Rugby. Wir haben schon mal drüber geredet. Die Fan Days sind ja das, was die Top 14 und Pro de Deux zweimal im Jahr veranstalten. Oder zweimal pro Saison vielmehr. Nämlich der Derby-Spieltag, wo alles, was jetzt halbwegs als Derby klassifiziert werden kann, gespielt wird. Ich hatte es mal in meiner Jubiläumsfolge angesprochen. Ich bin kein großer Freund von diesen institutionalisierten Rivalitäten. Ich habe das schon ein bisschen lieber, wenn es ja unter der Saison einfach vorkommt. Ja, dieses Spiel, worauf man sich freuen kann als Fan, ist halt irgendwo. Außerdem finde ich, gehen auch manche Derbys so ein bisschen unter. Ja? Ist ja auch nochmal so eine Sache. Ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn so ein Derby dann die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Oder die sie verdienen. Ne? Und das ist ja jetzt so in der Form nicht der Fall. Was ich ein bisschen schwierig finde. Aber es waren einige sehr schöne Spiele dabei. Es waren ein paar weniger schöne Spiele dabei. Auf Instagram wurde der Wunsch geäußert, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Rivalitäten zwischen den Vereinen eingehe. Ich kann nicht versprechen, dass das bei allen Spielen klappt, aber ich gebe mir Mühe. Fangen wir aber mal an mit Castres-Toulouse. Und da vielleicht zwei kleine News vorweg. Pierre-Henri Brancon, der ehemalige Trainer von Castres, wird wohl als Sturmcoach für Eddie Jones' Australien-Team anfangen. Habe da einiges an Überraschung gelesen online, einiges an Verwunderung. Ich finde, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, warum die Leute so überrascht sind. Pierre-Henri Brancon und Eddie Jones sind gute Freunde. Das wissen wir nicht erst seit gestern. Eddie Jones hat ihn regelmäßig bei Castres-Spielen besucht, hat immer wieder bei Trainings in Castres beigewohnt. Daher ist es jetzt nicht unbedingt überraschend. Wir wissen, dass er ihn als Trainer schätzt. Sprachbarriere kann natürlich ein Faktor sein. Ich muss ganz offen sagen, dass ich nicht wirklich einschätzen kann, wie gut sein Englisch, Brancons Englisch ist. Das weiß ich nicht, aber ich finde das jetzt als Entscheidung nicht so überraschend, wenn ich ehrlich bin. Ne? Toulouse auf der anderen Seite haben bekannt gegeben, dass es bei den Frauen einen Trainerwechsel geben wird. Nämlich wird Laurent Suisse, die ehemalige europäische Spielerin des Jahres, die ja nach der WM im vergangenen Jahr ihre Frührente bekannt gegeben hat, als Backs-Coach, als Hintermannschaftstrainerin anfangen, ebenso wie die kürzlich zurückgetretene Céline Ferrer, die als Sturmtrainerin anfangen wird. Was ich etwas überraschend finde in beiden Fällen, nicht, dass es schlechte Spielerinnen gewesen wären, im Gegenteil, aber so verdient, wie sie auch sind, habe ich beim Stade Toulousain noch nicht wirklich den Bedarf gesehen, einen Trainerwechsel vorzuführen oder zu vollziehen vielmehr. Aber gut, man steckt nicht drin. Zudem wird man für die Spielerinnen, die nicht im Nationalkader sind, einen weiteren Schritt der Teilprofessionalisierung vornehmen. Man wird ein 80-20-Modell fahren, wo 80% der Gehälter weiter vom Arbeitgeber bezahlt oder vom Unternehmen bezahlt werden, bei dem die Spielerinnen angestellt sind, und 20% übernimmt dann das Stade Toulousain. Da sind aktuell neben den ohnehin im Nationalkader stehenden Spielerinnen, die ja ohnehin schon vom Verband einen Teilzeitvertrag bekommen haben, dann eben jetzt noch 10 weitere Stammspielerinnen betroffen. Unter anderem aber eben auch die italienische Nationalspielerin Valerie Fedreghi. Mein Italienisch ist auch sehr beschränkt. Ich weiß nicht, ob das die korrekte Aussprache war. Aber ja, ein Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht nicht groß genug der Schritt, aber ein Schritt in die richtige Richtung, ne? Das ist doch schon mal was. Ich sag mal, der Stand der Professionalisierung bei den Frauen ist wie die Autobahn zwischen Castres und Toulouse. Eine Riesenbaustelle. Ja, mal schauen. Gestern kam der Newsbeitrag, kam die Geschichte, dass diesen Freitag jetzt das Gericht in oder die Gerichtsverhandlungen stattfinden sollen, ob die Bäume gefällt werden dürfen. Die Entscheidung wurde letzten Freitag gefällt, dass die Bäume gefällt werden dürfen, aber die Berufung ist jetzt dann diesen Freitag. Die Autobahn zwischen Castres und Toulouse, ein Riesenstreitthema, aktuell dann eben dieses Baumthema, weil da jetzt die Vögel angefangen haben zu nisten, und eigentlich dürfen in Frankreich keine Bäume gefällt werden in der Nistzeit. Mal schauen. Aber ja, zu dem Thema Autobahn, Toulouse, Castres haben alle eine Meinung. Castres will dörflich bleiben. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich irgendwo auch trotzdem pendeln, aber naja. Ausverkauftes Pierre Fabre. Nicht überraschend für dieses Derby, eine große Rivalität zwischen den beiden Vereinen. Toulouse nicht unbedingt in Bestbesetzung angetreten, die meisten Nationalspieler noch im Urlaub. Entsprechend Castres für dieses Derby hochmotiviert und dann eben auch in der Spielqualität dann eben ein kleines bisschen überlegen. 27-17 am Ende das Ergebnis, das nicht wirklich überraschend ist. Ein großes Maß an Rivalität zwischen diesen beiden Vereinen. Hat keine historische Relevanz, dieses Derby. Es ist nur eben halt das Derby zwischen dem größten Verein des Landes und dem dazugehörigen Vorstadtverein quasi. Ähnliche Rivalitäten hat Toulouse auch mit Agen, mit Montauban, mit Colomiers, bei den Frauen mit Blagnac. Das liegt halt einfach an der geografischen Nähe. Bisschen spannender sieht's da aus bei Bayonne und Pau. Das Spiel ja im diesjährigen Halbfinalstadion, dem Anoeta, beziehungsweise der Reale Arena in San Sebastián Donostia, in Higoalde. Ich weiß nicht, ob diese Aussprache korrekt ist. Mein Baskisch auch nicht so gut, aber Higoalde beschreibt ja die traditionell, oder auf den Teil des Baskenlandes, der auf der spanischen Seite liegt, einer von drei historischen Provinzen des Baskenlandes, Iparralde, was die französische Seite des Baskenlandes beschreibt, und dann eben natürlich noch Navarre, das ja immer ein unabhängiges Fürstentum war, Königreich vielleicht sogar, ich weiß nicht ganz genau. Das Spannende daran ist, wenn wir jetzt dieses Derby zwischen Bayonne und Pau angucken, gibt es einen Ort namens Soule. Der liegt im baskischen Teil des Königreichs Béarn, was auch heute noch der Béarn ist. Aber drei Provinzen von Iparralde liegen im Béarn, Königreich oder im damaligen Königreich Béarn. Unter anderem eben auch die Region Soule mit seiner Hauptstadt Mauléon, Geburtsort von Bayonne-Verbinder Camille Lopez. Aber La Soule gilt als bedingte Geburtsort des französischen Rugbys. Dort ein Spiel verbreitet zwischen Bern und Basken oder zwischen Bernais und Basken. Da so ein bisschen, da gibt es ja einige, ne? Ob es nur Shrovetide Football oder Lelo in Georgien oder vielleicht so ein kleines bisschen Calcio Stoico bedingt eher die anderen beiden. Aber ein ähnliches Spiel, das dem ursprünglichen Rugby, wie es damals war, sehr geähnelt hat. Deswegen gilt das so ein bisschen als der Geburtsort des französischen Rugbys. Eine entsprechend große Rivalität gibt es zwischen Bayern und Po, aber auch Biarritz und Po natürlich, dem baskischen Verein und dem bernesischen Verein. Das Spiel in Donostia, also nur bedingt ein Auswärtsspiel für Po, vielleicht fast mehr für Bayern, die ja bis jetzt eine fantastische Heimserie im Jean d'Auger hingelegt haben. Hier gegen Po ein bisschen schwieriger. Ja, haben sich schwer getan. Bayonne. Sehr offensiv beide Seiten eingestellt vor 40.000 Leuten. Fantastische Stimmung nach allem, was mir geschildert wurde und was man aus den Bildern erkennen konnte. Den Videos natürlich, den Zusammenfassungen, den Spielberichten spricht oder ist schon mal ein gutes Zeichen für die Halbfinalspiele. Ja, Stadion ein kleines bisschen, oder wobei der Stadion kleiner ist, als ich dachte, muss ich sagen. Auch ein Verein, der sich so ein kleines bisschen im Fußball so ein kleines bisschen verschätzt hat, muss man sagen. Bei den Herren ja neuerdings sehr erfolgreich, bei den Frauen bedingt auch. Unter anderem war ja dieses Riesenthema, haben wir in der Champions League Quali gegen die FC Bayern Frauen verloren. Hat im Vornherein einige Spielerinnen geholt, versucht den Kader zu professionalisieren mit dem Versprechen auf das Champions League Geld, was ja dann doch bei den Frauen jetzt auch sehr angezogen wurde oder sehr angehoben wurde, die dann nach Nicht-Erreichen der Champions League im Wintertransferfenster jetzt wieder alle verkauft wurden. Unter anderem die deutsche Spielerin Manuela Specht, die im letzten Sommer von Hoffenheim zu der Real Sociedad gewechselt ist und nach Nicht-Erreichen der Champions League dann im Winter sofort wieder gehen musste. Ja, ein bisschen verschätzt haben sie sich. Stadion war auch kleiner, als ich dachte. Ich dachte, es wäre ein bisschen größer. Ich dachte, es wären zumindest ein paar mehr. 38, knapp 40.000 waren da, 39.000 irgendwas. Eine fantastische Stimmung. Aber ja, vielleicht für Bayern... Meine Sport, ich verstehe mich nicht falsch. Bayern muss sich keine Gedanken machen um den Abstiegskampf. Damit ist das Saisonziel sowieso schon erreicht. Wir überlegen, 4, 5 Spiele sind es noch 25 Punkte. Ja, theoretisch ist noch alles möglich, ne? Aber ich sag mal, unwahrscheinlich. Wir haben darüber geredet, ob sie sich vielleicht für die Playoffs qualifizieren, aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach ein bisschen ambitioniert. Sie haben halt nicht mehr wirklich... Natürlich ist so ein Derby eine besondere Sache und natürlich ist so ein Spieltag nochmal eine ganz andere Sache. Aber sie haben halt nicht mehr allzu viel, für das sich wirklich zu spielen lohnt. Ist vielleicht ein bisschen früh, sie sind auf Platz 8, 2 Punkte hinter Toulon auf dem 6. Platz. Playoffs sind absolut drin, rechnerisch. Aber ich weiß nicht, ob dann da nicht vielleicht auch so ein bisschen die Luft raus ist, wenn man sagt, okay, Klassenerhalt geschafft, der Rest ist sowieso, der Rest ist Bonus. Und man muss natürlich auch sagen, dass sie einen vergleichsweise alten Kader haben. Ja, ich sag mal, die Leistungsträger, Maxime Machnow, Camille Lopez, Usher Kassiem, die sind natürlich alle schon, sagen wir mal, nicht mehr unbedingt auf der jungspundigen Seite des Altersspektrums. Vielleicht geht auch einfach ein bisschen die Luft aus, wer weiß. Clermont-Brief, Derby du Massif Central, ohne Oscar Rixen, der immer noch Oberschenkelprobleme hat, oder immer noch mit Oberschenkelproblemen ausfällt. Ich muss mich auch ein kleines bisschen korrigieren. Mein letzter Stand der Dinge war, dass man, 3 Jahre lang in einer französischen Akademie gespielt haben muss, um den Chief-Status zu bekommen. Es reicht auch, wenn man 5 Jahre in Frankreich gespielt hat, bevor man 21 ist. Also bin jetzt nicht ganz sicher, wie alt er ist, aber er müsste nicht zurück in die Akademie, um Chief zu werden. Da muss ich mich entschuldigen, da lag ich falsch. In jedem Fall verletzungsbedingt ausgefallen. Weiter. Ist jetzt auch nicht tragisch. 38C mit Offensivbonus. Jetzt war Brive ohnehin nie die auswärtsstärkste Mannschaft. Aber so ein Derby ist natürlich immer noch so, man denkt, ja, Clermont hat dieses Derby über Jahre dominiert, über Jahrzehnte dominiert, keine Frage. Da ist auch eine ganze Menge Rivalität zwischen den beiden Vereinen. Die beiden, über lange Zeit die einzigen beiden, sagen wir mal, zentral positionierten Vereine, da hat sich schon eine gewisse Antipathie gebildet. Aber es ist schon bitter. Clermont dieses Spiel von vorne bis hinten dominiert. Jetzt ist es natürlich... Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Brive muss dieses Spiel gewinnen. Aber sich in einem Derby so in Grund und Boden treten zu lassen, ist natürlich schon eine Leistung. Und Clermont, die ja nun wirklich nicht zu den aktuell zu den Top-Teams der Liga gehören, können hier jetzt nochmal ordentlich Selbstbewusstsein tanken. Verdient oder unverdient, wer weiß. Aber ich find's mau. Aber ich meine, versteh mich nicht falsch. Es spricht auch Bände für Urios, dass er es geschafft hat, die Mannschaft für das Derby so zu motivieren. Und dann das Spiel auch so durchzuziehen. Ein anderes Clermont hätte, oder am Anfang der Saison hätten sie irgendwann das Spiel eingestellt. Sie haben es durchgezogen, das ist auch schon mal was. Lyon-Toulon, 23-27, keine historische Rivalität zwischen den beiden Vereinen. Jetzt ist es natürlich schon so, dass du mit Pierre Mignoni einen Trainer von Toulon hast, der vorher 7, 8 Jahre Trainer von Lyon war, die Mannschaft aus der zweiten Liga bis in die Halbfinals der Top 14 geführt hat und zu einem Challenge Cup Sieg. Es war auch ein volles Auswärtskontingent von Toulon da. Auch da sind eine ganze Menge mitgefahren. Lyon hat in der Rekrutierung sehr, sehr viele Spieler von Toulon geholt. Und irgendwo ist da so ein kleines bisschen die Rivalität drüber gewachsen. War ja immer der Witz dann eine Zeit lang, nachdem dann Lyon so groß rekrutiert hatte von Toulon, war dann immer der Witz Rouge et Noir to Lyon. Ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, wieder 1, 2, ne? Aber da ist ein gewisses Maß an Rivalität, die nicht historisch gewachsen ist, sondern sich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Das kommt dann manchmal so. Aber 23-27 letzten Endes, der Sieg für Lyon, für Toulon, Entschuldigung, die vor allem in der Defensive punkten konnten. Also es war schon überraschend, dass Lyon, die ja das beinahe offensivstärkste Team der Liga sind, zumindest sehr nah dran, dass die so wenig reißen letzten Endes. Da hat Toulon wirklich sehr solide verteidigt. Hilft natürlich auch, dass Pierre Mignoni viele der Spieler von Toulon, dass Pierre Mignoni wirklich viele Spieler von Lyon gut kennt und da dann eben hier da gut gegenwirken konnte. Volles Haus ansonsten, fast 20.000 waren da, oder ich glaube sogar über 20.000, 20.500. waren da volles Haus nicht ganz ausverkauft. Selbst wenn man die eingeschränkte Zahl der Plätze bedenkt, nicht ganz ausverkauft. Wenn man jetzt noch die abgedeckten Teile der Tribünen ab noch bedenkt, dann kann man noch ein bisschen weiter, ne? Aber gut. Perpignan, Montpellier, 22-23. Montpellier, die unter der Woche in einem der Vororte von Perpignan, Canet-sur-Roussillon, vier Tage Trainingslager gemacht haben, was einige der Spieler sehr irritiert hat, wenn man sich die Interviews so durchliest. Also wir haben Tennis gespielt, wir waren in der Sauna, wir waren am Strand, wir waren im Pool. Haben wir trainiert? Ich bin mir da gar nicht sicher. Und das, was wir gemacht haben, war nicht gut. Aber als wir auf dem Feld waren, meinen sie dann alle, ja, also hat eigentlich geholfen. Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Uns die Woche nicht den Kopf zerbrochen, sind frisch ran. Und am Ende, natürlich hat Perpignan mittlerweile fast üblich wie die Feuerwehr losgelegt, sind früh in Führung gegangen und haben das Spiel, hätten das Spiel meines Erachtens gewinnen müssen. Montpellier, die mit zwei Versuchen in den letzten Minuten dieses Spiel noch gedreht haben. Es war so ein bisschen der Spielplan anscheinend, nach dem, was Paolo Garbisi nach dem Spiel gesagt hat, war das der Plan, ist aufgegangen. Perpignan-Montpellier ist ein Spiel, das sich in den letzten 10 Jahren richtig zum Derby entwickelt hat. Eigentlich, historisch gesehen, ist keine Rivalität zwischen den beiden Vereinen da. Perpignans Großrivalen sind Béziers und Narbonne. Dann gab es noch Clermont eine Zeit lang, so 2009, 10, 11, wo sie zweimal direkt hintereinander im Finale gegeneinander gespielt haben. Clermont waren ja dann auch letzten Endes die Mannschaft, die den Verein in die zweite Liga das erste Mal befördert haben. Auch da ein bisschen Rivalität. Montpellier ist, ja gut, es ist halt im gleichen Departement wie Béziers. Und die sind beide am Mittelmeer und nicht so weit auseinander. Und ja, erstmal ist es ist mittlerweile definitiv ein Derby, aber es hat sich erst in den letzten Jahren entwickelt. Aber ich glaube auch aus der Not gedrungen so ein bisschen. Weil Montpellier hat noch mit Toulouse bedingt ein Derby, bedingt mit Toulon. Aber Perpignan hat sonst niemanden mehr eigentlich. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen aus der Not gerungen. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Es ist nicht wie andere Partien gerade in der Pro D2 und sagt, okay, die haben niemanden, also schmeißen wir die beiden jetzt in einen Pott. So ist es nicht. Aber es ist schon so, dass man sagt, okay, also wenn sie sich's aussuchen können, dann wäre das kein Derby. Dann wäre es Béziers, dann wäre es Narbonne. Auch in der Reihenfolge. Béziers war definitiv immer das größere Derby für Perpignan. Da gibt's ja mehrere Jahrhundert Prügeleien auf dem Spielfeld. Ich meine, damals noch, man, das ist jetzt lange her, ne? Damals stand noch ein Dimitri Zasewski für Béziers auf dem Feld, Yannick Nyonga. Das waren ja noch ganz andere Zeiten beim ASBH. Das waren ja noch ganz andere Zeiten. Aber ja. Seitdem Montpellier hat sich in den letzten 20 Jahren, Montpellier ist auch noch nicht so lange in der ersten Liga, 2004 oder so sind sie aufgestiegen, ist jetzt natürlich die Zeit, es hat sich in den letzten 10 Jahren definitiv intensiviert. Ist jetzt natürlich auch sehr einfach, du fährst zwischen den beiden Orten über die Autobahn, fährst du etwas über eine Stunde. Und die sind direkt miteinander verbunden, bietet sich halt auch irgendwo an. Ne? Bordeaux-La Rochelle, auch ein Spiel, wo ausverkauftes Spiel im Matmut Atlantique, in dem Stadion, das damals für die EM gebaut wurde, 2016, knapp 40.000 Leute da. Ob das nun ein Derby ist oder nicht, das ist wirklich ganz große Ansichtssache. Ja, sie sind beide halbwegs an der Atlantikküste, aber das ist eine spannende Frage. Sagt mir das gerne mal oder lasst mich das mal gerne wissen. Ist Bordeaux für euch eine Hafenstadt? Historisch gesehen ist es das. Aber sie sind natürlich, sie sind nah an der Flussmündung, aber sie sind nicht am Meer. Und trotzdem gelten sie als internationale Handelsstadt. So ein bisschen wie Marseille, nur als bedingt französische Städte. Bordeaux, meine, es ist eine der wenigen Regionen Frankreichs, die keinen eigenen Käse hervorgebracht haben. Tatsächlich ist Gouda der meistverkaufte Käse in Bordeaux, was sie mir ein kleines bisschen unsympathisch erscheinen lässt. La Rochelle bestehen darauf zu sagen, nee, also, das ist nicht das Atlantik-Derby. Wie kann das denn ein Atlantik-Derby sein, wenn Bordeaux nicht mal am Atlantik ist? Sie sehen das, die Fans von La Rochelle sehen das sehr verbissen. Aber es waren viele da. Wes Skelton in der ersten Halbzeit, wenn die mich fragen, ein bisschen glücklich, dass er mit Gelb davon gekommen ist, der auf dem Boden liegenden Spieler, naja, ihn geschlagen hat, im weitesten Sinne des Wortes, aber er hat schon geschlagen. Als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich, das hätte eigentlich rot sein müssen. Er ist mit Gelb davon gekommen. Zur Halbzeit war es noch halbwegs eng. In der zweiten Halbzeit dann nur noch La Rochelle gespielt. Am Ende dieses 36-6 mit Offensivbonus sehr, sehr eindeutig. eine klare Revanche für das Spiel, das Bordeaux in der Hinrunde in La Rochelle gewonnen hat. Damals ja noch Big Ben Tamir Funa, der da im Fanblock von Bordeaux mit zwei kleinen Fähnchen mitgefeiert hat, wie wild. War auch ein sehr süßes Bild. Meine Bordeaux, ja, sie sind auf Platz 5, aber wir dürfen uns auch keine, sollten uns jetzt keine Illusionen hingeben, so gut sind sie auch nicht. Also, es ist, man sieht halt vor allem in solchen Spielen, wie abhängig man von zwei, drei Spielern ist. Und ja, Lucu war wieder mit dabei, Jalibert nicht. Und das merkt man irgendwo schon immer sehr. Da hat offensiv wirklich wenig funktioniert. Da ist man noch sehr abhängig. La Rochelle hingegen profitiert davon, dass einige der Top-Spieler nicht mehr für die Nationalmannschaft berufen wurden. Brice Dulin zum Beispiel. Tronastoy, haben man sehr davon profitiert und am Ende diesen sehr eindeutigen Sieg eingefahren. Das Stade Français Racing, das älteste Spiel des französischen Rugbys. Die ersten 10 Jahre, also was von 1880 bis 1895, die beiden Vereine die französische Meisterschaft unter sich ausgemacht. Da haben auch nur die beiden gespielt, dann kam irgendwann Bordeaux dazu. Aber ja, ein sehr, sehr historisch, oder das Historischste, was der französische Rugby zu bieten hat. Ein bisschen enttäuschend, wenn man das bedenkt, dass das Stadion nicht ausverkauft war. Also auch da, ähnlich wie bei Lyon, nicht mal die zum Verkauf freien Plätze waren ausverkauft. Auch, und dann gab es ja dazu noch abgesperrte Bereiche. Jetzt muss man natürlich sagen, Sonntag 21 Uhr ist keine zuschauerfreundliche Zeit. Das ist keine Stadionzeit. Also würde ich mir auch schon, 21 Uhr generell würde ich mir zweimal überlegen, ob ich es mache. Auch auf den Samstag oder Freitag. Sonntag 21 Uhr würde ich mir dreimal überlegen, ob ich es mache. Es war natürlich, es ist eine Fernsehzeit. Es ist ein Spiel, was für die Fernseh-Primetime gemacht ist. Aber es, ja, ich verstehe es. Aber es ist trotzdem enttäuschend. Jetzt hat das spielerische Niveau auch nicht wirklich die Leute überzeugt, die im Stadion waren, wiederzukommen. Wie hat das ein nicht im Einsatz befindender französischer Kommentator formuliert? Oh, wie heißt er denn? Oh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist ja sehr sympathisch von Canal Plus, dem übertragenen Sender, dass sie den Amateuren zur Primezeit, zur Primetime das Spotlight geben, das Scheinwerferlicht geben. Ja, war nicht ganz freundlich. Aber akkurat, es war schon ein unglaublich schlechtes Spiel. Es war nicht gut. Und Racing am Ende ein bisschen konsequenter, auch geholfen durch die gelb-rote Karte für, oh Gott, jetzt muss ich seinen Namen nachgucken. Neuseeländer, Poloniati, Entschuldigung. Ach, Racing, Entschuldigung. Ich dachte, der war bei Stade Français gewesen. Ja, stimmt, der hat für das Foul an Jeremy Ward. So rum. Und der ist bei Stade Français. Ich nehme alles zurück. Ja, Racing lang in Unterzahl. Umso unverständlicher, dass Stade Français da nicht mehr rausgemacht hat. Aber Stade Français hat wirklich nichts geklappt. Stade Français ist eines der besten Mall-Teams der Liga und selbst der hat nicht funktioniert. Am Ende ja noch diesen einen Versuch gelegt, um zumindest den Defensivbonus zu holen, aber das ist schon echt zu wenig. Da hätte wirklich mehr kommen müssen. Aber naja. Racing übrigens noch außerhalb der Top 6. Seit sie 2009 wieder aufgestiegen sind, nicht ein einziges Mal die Playoffs verpasst. Mal schauen, ob wir da eine Premiere sehen. Diese Saison. Ich würde es mir fast wünschen. Es geht ja nicht, also es ist jetzt nicht mal was gegen Racing. Auch wenn ich natürlich sagen muss, dass Racing nicht unbedingt mein Lieblingsverein ist, aber das ist jetzt gar nichts. Aber ich fände es mal spannend, wieder andere Teams zu sehen. Ne? Toulon, vielleicht war schon lange nicht mehr in den Playoffs. Vielleicht jemand ganz anderen. Vielleicht ja sogar Bayonne. Fände auch schön. Ich würde lieber Bayonne in den Playoffs sehen als Racing. Ich weiß nicht, ob ich damit wirklich was Kontroverses gesagt habe, aber naja. Kommen wir zu Pro D2. US Neustadt hat für Provence Rugby gestartet gegen Colomiers 25-18 am Ende mit Offensivbonus. Colomiers keinen Versuch gelegt. Die Defensive von Provence Rugby hat gut gehalten. US Neustadt hat leider nur eine Viertelstunde durchgehalten, auf dem Platz gestanden, bevor er dann verletzt runter musste. Da gute Besserung. Aber ja, für Provence Rugby bleibt damit vieles möglich. Sie haben es zumindest weiter bedingt in der eigenen Hand. Und das ist schon mal was. Aber es ist natürlich schon ein bisschen bitter, wenn du siehst, wozu Provence Rugby offensichtlich in der Lage ist, dass da nicht die Konstanz da ist, um wirklich da konsequent was draus zu machen. Das ist schon ein bisschen schade. Mont-de-Marsan und Biarritz. Das Derby zwischen Lande und Basken sind ja nah beieinander. Lande, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzt, die Marschlande. Das Gebiet quasi bevor es zum Atlantik kommt unten im Süden, ein bisschen sumpfgebietig, gibt auch nicht viel da. Mont-de-Marsan und Dax sind da angesiedelt. Beide natürlich mit Rivalitäten zu Bayonne und Biarritz, einfach geografisch. Das ist nicht überraschend. Knapp 10.000 Leute waren im Stadion und haben diesen wunderbaren Sieg gesehen, 31-21. Es ist nicht überraschend, Biarritz, wir haben drüber geredet letzte Woche, mit dem Kopf nicht unbedingt auf dem Platz. Und natürlich immer noch weiter mit großen Verletzungssorgen, das ist auch nochmal die nächste Sache. Aber ich glaube, da sind andere Dinge aktuell relevanter für die Spieler, nämlich ob sie nächste Saison noch einen Job haben oder nicht zum Beispiel. Damit auf Platz 8 runtergerutscht, müssen um die Playoffs bangen. Béziers Carcassonne, knappes Spiel, 18-17, wie das Hinspiel, erst mit einem Kick nach der Sirene entschieden. Diesmal für Béziers. Im Hinspiel hat Chris Hilsenbeck, unser deutscher Vertreter, der in dieser Partie im Rückspiel nicht dabei war, aber im Hinspiel ja nach der Sirene noch den siegbringenden Kick gemacht hat. Ist natürlich auch so eine Partie. Ne? Wir sehen das ja immer mal wieder. Wir sehen das zum Beispiel auch, und es tut mir leid, dass ich in dieser Folge schon wieder so viel über Fußball rede, aber im Fußball sehen wir es ja relativ regelmäßig, wenn die kleinere Mannschaft aufsteigt, dass die Spiele mal sehr schnell zu Derbys, zu Rivalitäten hochsterilisieren, ob das nur mit Darmstadt-Frankfurt ist oder, weiß nicht, mir fällt, ist jetzt gerade so das eine Beispiel, was mir einfällt, Mainz-Frankfurt, ne? Hoffenheim-Freiburg. Du sagst, okay, das sehen aber nur die so. Carcassonne-Béziers ist so ein Spiel. Béziers-Derbys sind Narbonne und Perpignan. Montpellier bis zu einem gewissen Grad. Aber die große Rivalität ist Narbonne, ne? Und nicht Carcassonne. Es interessiert sie nicht so wirklich. Für den Carcassonne sieht das sehr anders aus. Für die ist Béziers ein sehr wichtiges Derby. Das Derby de la Méditerranée. Ist es nicht. Ja? Aber für Carcassonne ein sehr wichtiges Derby. Und im Hinspiel waren 6.500 Leute da. Ja? Mich inklusive. Ihr inklusive, wie auch immer. Hier in dem Spiel es war eine Durchschnittszuschauerzahl für dieses Derby. Jetzt spielt Béziers die Saison auch nicht so doll. Insgesamt. Global gesehen. Aber ja, man merkt, dass Béziers oder die Fans von Béziers das nicht unbedingt als Derby sehen. Für Carcassonne natürlich bitter, dass sie dieses Spiel noch so in der 80. Minute oder nach der 80. Minute aus der Hand gegeben haben. Aber ein sehr wichtiger Defensivbonus. Ohne den wären sie auf dem Abstiegsplatz. Aber dazu kommen wir noch. Van Roa, Erik Marx hat gestartet, hat sich einen Stern vom Medaillon am Peak verdient, hat auch durchgespielt. Am Ende ein eindeutiger 47-24 Sieg. Ob man das als Derby bezeichnet, weiß ich nicht. Es sind halt die beiden Vereine, die im Norden sind. Das ist der einzige Grund. Ein richtiges Derby ist das nicht. Aber, naja. Aurillac-sur-Angoulême, auch kein Derby. Ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand behauptet. Van Rouen, habe ich die Formulierung Nordderby schon gelesen. Aber da ist keine Rivalität zwischen den Vereinen. Es sind einfach nur die beiden Vereine im Norden. Wenn sie beide in der Bretagne wären, oder beide in der Normandie, wäre das vielleicht auch nochmal was anderes, aber die haben jeder ihr eigenes Gebiet und das ist eigentlich nicht wirklich eine Rivalität da. Aurillac-sur-Angoulême auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand was anderes behaupten würde. 16-13 am Ende. Aurillac, die sich weiter sehr, sehr schwer damit tun, die Spiele so dominant zu siegen, wie sie teilweise gespielt werden. Sie hätten es nicht so knapp machen brauchen, sie hatten eigentlich alles in der Hand. Aber ja, sie fühlen sich, glaube ich, mittlerweile ein bisschen zu wohl damit, diese knappen Spiele zu haben. Ja, wie dem auch sei. Agen Montauban, 22-26, der erste Sieg überhaupt von Montauban in Agen. Die anlässlich dessen wurde ja die ganze Woche lang die größte Choreo der Pro D2-Geschichte angepriesen. Die ganze Hinterstangentribüne vom Amandie mit einer Choreografie abgedeckt. Ich muss ganz offen sagen, vor allem nach diesem Hype war ich unglaublich enttäuscht, weil es eigentlich im Grunde genommen eine sehr große, sehr leere weiße Plane war mit zwei Logos und einem kleinen Schriftzug. Die Fans haben sich mehrere Tage Urlaub genommen, um das fertig zu kriegen. Wirklich? Wirklich? Und das ist dabei rumgekommen? Naja, ich fand's ein wenig mau, wenn ich ehrlich bin. Da wurde sehr viel im Vornherein gehypt. Montauban mit einem, ja, umkämpften, aber verdienten Sieg. Ich werde aus Montauban nicht schlau. Wir wissen, dass sie eine gute Mannschaft haben. Es ist kein so schlechtes Team, dem sicherlich die Saison viel schief gegangen ist, aber sie sind kein schlechtes Team. Warum sie es nicht schaffen, ein Maß an Konstanz reinzubringen, dass sie zumindest im Tabellenmittelfeld stünden, verstehe ich nicht. Ja, die anderen beiden Mannschaften haben einen Defensivbonus geholt, damit ist Montauban immer noch auf dem Abstiegsplatz, wenn auch nur noch mit einem Punkt Rückstand, beziehungsweise zwei auf Sur-Angoulême. Ja, ich verstehe es nicht. Agen spielt auch unter den eigenen Möglichkeiten. Wenn man sich den Kader anguckt, denkt man eigentlich auch, da müsste mehr drin sein. Aber denen mache ich nicht diese Vorwürfe, weil sie sind oben mit drin. Und auch die anderen Mannschaften sind ja nicht schlecht. Ne? Aber schwierig. Bleibt alles abzuwarten. Nevers Massy, auch kein Derby, müssen wir nicht groß drüber reden. 36-12 mit Offensivbonus für die Gastgeber, die damit auf Platz 5 vorgerückt sind. Vielleicht eine der großen Geschichten dieser Saison, dass sie sich von ganz unten wieder in die Playoffs zurückgekämpft haben. Aber darüber reden wir vielleicht am Ende der Saison nochmal. 5 Spiele haben wir ja noch, aber ist schon jetzt eine der Geschichten der Saison eigentlich. Massy, müssen wir nicht groß drüber reden. Tabellenletzter, auswärts ohnehin keine so starke Mannschaft gewesen. Kann man abhaken. Grenoble Oyonnax, 24-28. Auch so eine Partie, wo du sagst, hätte nicht so eng sein müssen. Oyonnax hatten eigentlich mit nicht mehr so viel Zeit nach der Uhr 11 Punkte Vorsprung. Grenoble mal diesen einen Versuch gelegt am Ende. Sie haben es nochmal spannender gemacht, als es hätte sein müssen. Aber gut. Oyonnax hat gewonnen. Und das ist vielleicht auch für die Mannschaft sehr wichtig, diese harten Spiele am Ende nochmal zu haben. Damit sie sich nicht zu sicher fühlen in den Playoffs. Aber mal schauen, das habe ich bei Bayonne ja auch gesagt. Nur deutlich regelmäßiger. Und da hat es ja geklappt. Grenoble Oyonnax ist keine historische Rivalität, auch eine, die völlig und allein aufgrund der geografischen Verhältnisse gegeben ist. Und natürlich, dass man sich in Grenoble natürlich schon so ein bisschen, sag mal, ein bisschen schäbig fühlt, dass Oyonnax als Emporkömmling, als neureicher Emporkömmling, ja gut, meine Neureiche, also sie waren vorher Emporkömmlinge und haben Grenoble als Nummer 1 Team der Region, naja, Nummer 2 hinter Lyon vielleicht, überholt. Und jetzt natürlich mit dem ganzen Geld, das dahinter steckt, ist natürlich immer nochmal so eine Sache, ne? Aber naja. Außerdem Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter, hatte ich auch irgendwie unterschlagen. Oyonnax mit diesem Sieg damit tatsächlich als erstes Team mit 22 Punkten Vorsprung für die Playoffs qualifiziert. Ein Sieg noch und sie haben auch definitiv den ersten Platz sicher. 25 Punkte sind in der Theorie noch zu holen, wenn man in 5 Spiele, ne, 4 Punkte für einen Sieg, ein Bonuspunkt offensiv, theoretisch 25 Punkte noch drin. Aber ich glaube mal, bei 22 Punkten Vorsprung und 25 Punkten, die theoretisch zu holen sind, kann sich Oyonnax auf dem ersten Tabellenplatz relativ sicher fühlen. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Aber gut. Kommen wir noch zur National. Chambéry Nice, 19-17 für die Gastgeber. Kurt Haupt hat gestartet für Nizza. Und auch eine ganze Weile gespielt, fast 70 Minuten. Hat bekannt gegeben, dass er am Ende der Saison seine aktive Karriere beenden wird, um sich Dingen außerhalb des Rugbys zu widmen. War ja, hatte ich ohnehin schon in der Form, ich hatte nicht gedacht Rente, aber dass er nicht in Nizza bleibt, hatte ich schon vermutet. Aber er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, von daher gibt Rente schon Sinn. Ne? Oder ich sag mal, wahrscheinlich sind die Angebote, die er bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass er nochmal irgendwie so ein Jahr Chômage hinten ranhängt. Das ist ja auch eine Sache, die ganz gerne gemacht wird. Da kriegst du ja ein Jahr lang, oder bis zu einem Jahr, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wenn du dich arbeitslos meldest, dein Gehalt zu einem relativ großen Anteil weitergezahlt und in der Zeit spielst du dann für einen anderen Verein, vielleicht auch schwarz bezahlt, wird ja auch ganz gerne gemacht. Naja, Valence hat gegen Albi gewonnen, 20-6, Tim Menzel, einer der besten Spieler auf dem Feld, sehr kontrolliert diese Leistung. Valence konsolidiert damit den zweiten Tabellenplatz. 4 Spiele sind es noch. 7 Punkte Vorsprung auf Blagnac und Albi. Ja, wer hätte gedacht, dass Blagnac da oben landet. Aber naja, sehr kontrollierte Leistung, muss man sagen. Sie haben hier schon eine ganze Weile, haben ja die letzten Wochen so schon geschwächelt. Nicht die Leistung abgerufen, die man von ihnen kennt, weil sie am Anfang der Saison gezeigt haben. Von daher ist es jetzt nochmal gut, dass sie zum Ende der Saison nochmal wirklich nochmal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Könnte wichtig sein. Bourg-en-Bresse-Bourgoin, Spiel von 2 Halbzeiten, 5. gegen 6. Bourg-en-Bresse, die zur Halbzeit, ich will nicht lügen, 3:20 oder so hinten lagen, also schon relativ eindeutig in der zweiten Halbzeit die ganze Sache dann gedreht haben, zu diesem 20:20, ja, 3:20 zur Halbzeit. Spiel von 2 Halbzeiten. Am Ende dieses Unentschieden ist für beide eigentlich zu wenig, muss man sagen, aber gut. Die Konkurrenz hat auch gepatzt. Formulieren wir es mal so. Zumindest in beiden Teilen. Blagnac Carqueraine, 33:20. Blagnac damit auf den 3. Tabellenplatz vorgerückt. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Mika Tiumenev kam von der Bank für Carqueraine. Hat etwas über eine halbe Stunde gespielt. Keine Überraschung, dass sie dieses Spiel verloren haben. Klassenerhalt müsste damit ist damit noch nicht ganz klar. Nein, 20 Punkte sind noch theoretisch drin. 11 Punkte Vorsprung auf Rennes. Das wird natürlich schwierig, aber theoretisch, rechnerisch alles möglich. Ja, Blagnac. Mal gespannt. Also, Werte, ich meine, es ist natürlich wieder, boah, ich erwarte es, ich kann es jetzt natürlich nicht mit Sicherheit sagen, ich erwarte aber schon, dass wenn sie den Aufstieg nicht schaffen, die ganze Mannschaft irgendwo sich auf erste und zweite Liga verteilt. Aber mal schauen, ne, wenn sie den Aufstieg schaffen, wer weiß, ob die Mannschaft zusammenbleibt. Ich meine, wir haben es bei Massy gesehen, die einen relativ ähnlichen Weg hatten, die Mannschaft, die zusammen die Jugend durchlaufen hat und dann einen sehr souveränen Aufstieg geschafft haben. Aber dann eben jetzt in der ersten Liga auch, in der zweiten Liga auch nicht wirklich auf ihren Schuss kommen. Mal schauen, ob das für Blagnac ähnlich sein könnte. Ich meine, der Aufstieg in die zweite Liga wäre schon phänomenal. Das muss man ja auch in aller Ferne sagen. Wer hätte das gedacht? Oder soll ich in jedem Fall nicht. Das ist schon eine sehr überraschende Leistung. Cognac, Saint-Jean d'Angély, die ja ohnehin schon abgestiegen sind mit einer 3-7 Heimniederlage gegen Narbonne in katastrophalen Witterungsbedingungen. Es ist, da möchte ich jetzt nicht mal sagen, es war eine katastrophal schlechte Partie, was es war, aber da konnten beide Teams in dem Fall tatsächlich relativ wenig für. Tarbe mit Maxim Oltmann in der Startaufstellung hat unentschieden gegen Suren gespielt. Auch da hat der starke Wind beiden Mannschaften das Spiel ziemlich verweht. Auch das kein sonderlich gutes Spiel. Am Ende ein glückliches Unentschieden für beide Teams. Kann man auch wenig sagen. Dax wieder in Vollbesetzung hat 27-6 bei Rennes gewonnen. Und damit sich auch einen Playoff-Platz gesichert als Tabellenerster. In dem Fall sind sie aktuell 7 Punkte Vorsprung auf Valence. Ja, aber damit zumindest der Playoff-Platz schon mal sicher. War mal wieder eine lange Folge von mir heute. Aber das war's erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback auf Instagram oder Twitter da. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche an gleicher Stelle. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut, Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.